Hoffefunk, der Fußball-Podcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Hoffefunk, in der ich dich, Jonas, direkt mit einem Zitat konfrontieren will, das, wie ich finde, eigentlich ganz gut passt in Bezug auf unsere letzte Folge. Ein Experte ist ein Mann, der hinterher genau sagen kann, warum seine Prognose nicht gestimmt hat. Hast du eine Ahnung, warum ich das jetzt gerade vorlese?
Ja, hallo David, hallo auch an unsere ZuhörerInnen. Ja, ich kenne tatsächlich den Satz, habe ich auch schon öfter gehört. Ich glaube, den hat sogar mal Didi Hamann gesagt bei Sky. Soll natürlich so ein bisschen lustig gemeint sein, aber es ist natürlich ziemlich treffend. Weil gerade wir nennen uns jetzt auch mal, sind wir natürlich nicht wirklich, aber wir versuchen es ja zu sein für die Hoffenheim-Bubble. Wenn wir jetzt uns als Experten zählen lassen wollen, dann gehst du natürlich in Vorkasse. Ne? Du musst ja irgendwie versuchen, die Sachen zu analysieren, und es ist natürlich auch langweilig. Keiner will einen Experten haben, weder bei Sky noch bei DAZN noch hier, der am Ende sagt, ja, alles ist möglich, Fußball ist halt wild. Ne? Man muss ja schon irgendwie...
Es ist eine Lotterie, man weiß nicht, was passiert.
Genau, jeder kann jeden schlagen. Ne? Also dann bringt es überhaupt nichts. Dann braucht man diesen Podcast nicht hören, dann braucht man keine Vorberichterstattung hören. Und deswegen muss man natürlich schon ein gewisses Risiko eingehen mit seinen Thesen. Und weil Fußball eben so wunderschön ist und nicht vorhersehbar, muss man danach im Nachhinein auch natürlich immer reflektieren und erklären, warum es eben nicht so eingetroffen ist. Ne? Und ich glaube, du willst darauf hinaus, dass wir nach unserer letzten Folge, nach dem Bochum-Spiel, eigentlich ja schon gesagt haben, wir sind safe durch. Und dann ist natürlich jetzt in den nächsten letzten zwei Wochen durch das 1:1 gegen Heidenheim und jetzt durch die Niederlage gegen Pauli und natürlich auch die unten dran haben auch fleißig gepunktet, sieht die Situation natürlich nicht mehr ganz so rosig aus. Und ich glaube, darauf willst du hinaus.
Ja, ganz genau. Und auch wenn das Zitat bestimmt schon vom großen Philosophen Didi Hamann benutzt wurde, ist es natürlich eigentlich von Winston Churchill. Und ja, genau, aber hast du ganz gut beschrieben, ja, es ist nur interessant, wenn man in Vorkasse geht. Und ja, ich würde sagen, wir versuchen doch mal kurz, uns zu verteidigen. Jetzt nicht in dem Sinne, dass ich jetzt total überrascht bin, weil sowas passiert einfach ab und zu, aber dass man es, glaube ich, ganz gut erklären kann, warum wir jetzt an dem Punkt stehen, dass es doch nicht so klar ist. Du hast übrigens tatsächlich, Yannick hat uns nochmal auf X daran erinnert und gegrüßt, du hast übrigens von 97% gesprochen und ich von locker 90%. Ist natürlich immer noch so, dass wir dieses Puffer haben, aber ich glaube, diese Zahl würden wir jetzt so wahrscheinlich nicht wiederholen.
Aber ich würde, David, ich würde tatsächlich, ob du es mir glaubst oder nicht, auch nicht so weit runtergehen.
Ja, ich auch nicht.
Weil, sind wir mal ehrlich, wir müssen es ganz hart sagen, wir hatten im Februar unsere Leistungskurve, war gerade nach diesem miserablen Spiel gegen Union Berlin, ging unsere Leistungskurve ja nach oben. Ne? Gerade das Spiel gegen Bremen war wirklich schön und auch das 1:1 gegen Stuttgart ist ein Erfolg, muss man so festhalten. Aber jetzt unser Monat der Entscheidung, März, und es wäre ein Monat der Entscheidung gewesen, wenn wir jetzt zum Schluss eben nicht verkackt hätten, dann wäre das nämlich fast schon rechnerisch durch, aber wir haben es nicht geschafft. Man muss sagen, dass dieser Monat der Entscheidung März einfach nicht souverän war, von Anfang bis Ende. Ich darf dich daran erinnern, auch der Bochum-Sieg, nachdem wir gesagt haben, Big Points, das war es jetzt eigentlich, das war ja alles andere als ein souveräner Sieg. Mhm. Grüße gehen raus an Timo Horn, ne? Und den vermeintlichen Maulwurf oder auch nicht, der da auf dem Rasen in Bochum war. Und danach, ne, 1:1 gegen Heidenheim und jetzt eine desaströse Niederlage in Hamburg. Also souverän ist anders.
Und das ist natürlich ein Teil der Erklärung, ne? Warum es jetzt wieder so ein bisschen eng aussieht. Aber es kommt natürlich leider auch hinzu, dass die Konkurrenz Dinge gemacht hat, mit denen jetzt wirklich nicht viele haben rechnen können. Zum Beispiel der Sieg von Bochum gegen Bayern München ist ein Aspekt, auch der Punkt vielleicht von Kiel gegen Stuttgart. Und ja, dass wir jetzt eben gegen Pauli verlieren, ist sozusagen die Kirsche auf der Sahnetorte, weil selbst wenn wir da nur ein Unentschieden gespielt hätten und Bochum eben das Spiel gegen Bayern nicht zieht, hätten wir ja unseren Wert fast sogar erhöhen können, statt senken. Wir haben allerdings ne, so ein bisschen das kleine Problem. Nee, vielleicht kurz andere Reihenfolge. Was natürlich so überraschend ist, das muss man vielleicht nochmal sagen, dass man dieses Momentum, das ja eindeutig da war, so wenig nutzen konnte. Ne? Sowohl gegen Heidenheim als auch jetzt gegen Pauli und auch gegen Bochum war das ja eigentlich überhaupt nicht überzeugend. Das ist wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Und was natürlich jetzt so ein bisschen problematisch ist, und deswegen würde ich meinen Wert sogar schon ein bisschen senken, ist, dass wir leider kein so einfaches Restprogramm haben. Ne?
Ja, das einfache Restprogramm, das hatten wir jetzt.
Genau, weil wir haben, es gibt so Berechnungen, und wenn man einfach nur guckt, wer hat die leichtesten Gegner auf Grundlage des Tabellenplatzes, dann haben wir sogar das schwerste Restprogramm.
Mit Abstand. Ich sehe gerade unsere Termine und ich sag dir es, ich will jetzt den Leuten da draußen keine Angst machen, aber das nächste Spiel gegen Augsburg am 29.03., ab dann wird es nur noch schwerer. Das nächste Spiel ist noch das leichteste Spiel in unserer Bundesliga-Saison. Danach kommen nur noch Sachen wie Leipzig, Mainz, Freiburg, Dortmund, Gladbach, Wolfsburg, Bayern, München. Also vielleicht
das ist Augsburg auf jeden Fall ein Problem.
Das ist alles schwieriger. Ab dem Zeitpunkt, jetzt sind wir vielleicht noch ein Spieltag gegen Augsburg Favorit. Gegen Augsburg sind wir von mir aus vielleicht noch leichter Favorit, weil wir daheim spielen. Ab dann sind wir es nicht mehr. Sind wir nie mehr. Kein einziges Mal in dieser Saison. Weil auch gegen Mainz, guck dir mal an, wie Mainz in Form ist, sind wir ja alles, aber kein Favorit.
Ja, also was man auf jeden Fall sagen kann, und ich glaube, das ist gar keine gewagte Prognose, ist, wenn wir das Ding gegen Augsburg ziehen und da den Dreier holen, dann können wir extrem aufatmen. Ja, das wäre wirklich eine massive Erleichterung für alle. Wenn wir es aber verlieren, ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass wir nochmal ins Zittern geraten.
Ja, wir können es ja eigentlich so festhalten. Wir haben ja, David, uns beide eigentlich darauf festgelegt. So traurig, wie es klingt, aber wenn du 30 Punkte holst, dann steigst du zumindest nicht direkt ab und meiner Meinung nach auch sehr wahrscheinlich musst du auch nicht in die Relegation.
Genau.
Würde ich immer noch unterschreiben, mit 30 Punkten hast du es. So, jetzt ist halt nur die Frage, wann holst du die 30 Punkte? Hätten wir jetzt gegen Heidenheim und St. Pauli nicht reingeschissen, dann hätten wir jetzt schon nahezu oder vielleicht sogar schon komplett die 30 Punkte und wir könnten uns easy zurücklehnen. Jetzt ist halt das Problem, jetzt hast du am Ende 7 Spiele Zeit, um diese 4 Punkte zu holen. Jetzt kannst du sagen, ja, wir werden ja irgendwann in diesen 7 Spielen mal 4 Punkte holen. Aber das ist halt nicht mehr garantiert. Wir könnten auch gegen schwere Gegner jetzt halt in so eine Abwärtsspirale kommen. Und je später es in der Saison wird und du gewinnst einfach diese Spiele nicht und du holst einfach diese 30 Punkte nicht, dann steigt natürlich auch der Druck. Und ich glaube nicht, dass wir am 34. Spieltag Bayern München einladen wollen in die Pre-Zero Arena und wir müssen Punkte holen. Ich glaube, das will niemand.
Ja, und deswegen ist jetzt eben die Bedeutung dieses Augsburg-Spiels viel wichtiger geworden, als wir das noch vor 2 Wochen erwartet haben, weil wir da wirklich 2 Freistöße aus sehr guter Position haben liegen lassen, um es mal so zu formulieren vielleicht. Und ich weiß nicht, ob's ja, doch, wahrscheinlich geht schon vielen so, dass sie immer noch Fragezeichen im Hinterkopf haben, wie das passieren konnte. Gerade gegen solche Mannschaften wie Heidenheim und St. Pauli eben nur einen Punkt zu holen. Und jetzt gegen St. Pauli, ja, war es vielleicht wirklich die absolute Talsohle. Gerade eben, und das fand ich am erschreckendsten, die Torgefahr. Und zwar sowohl die gefühlte Torgefahr als auch die faktische. Ich rede hier von 0,2 X-Goals. Ich habe ein bisschen recherchiert und ich bin wirklich einige Monate in die Vergangenheit gegangen und habe kein Spiel gefunden, bei dem das jemals der Fall war von unserer Mannschaft. Also das ist ein...
Ja, nicht mal gegen Hochkaräter wie Bayern, Leipzig oder Leverkusen. Ein
desolater Wert. Desolat. Ja. Wir sind normalerweise immer sogar bei katastrophalen Spielen beim Dreifachen. Das heißt, die erste Frage müsste jetzt eigentlich für uns sein, warum haben wir keinerlei Chancen kreiert? Stand Pauli für uns zu kompakt? Haben uns die spielerischen Mittel gefehlt? Waren wir zu mutlos? Hat der Trainer sich vercoacht? Was wäre da dein Erklärungsansatz?
Also kurz nochmal einen Schritt zurück zu St. Pauli.
Ja.
St. Paulis Spielstil ist da zu 100% aufgegangen. Die haben wirklich, die sind vorletzter, was die Heimtabelle angeht. Haben 9 mal von 12 Heimspielen nicht mal ein Tor am Millern-Tor erzielt. Das heißt, die sind nicht bemüht, den eigenen Fans in Hamburg ein Torspektakel zu geben. Die wollen einfach nur zerstören und vielleicht, wenn es gut läuft, auch mal ein Türchen erzielen. Aber muss nicht sein. Nur wenn man St. Pauli wirklich einlädt, was wir in diesem Fall dann auch getan haben. Ne? Aber mehr wollen die eigentlich nicht. Und dann ist natürlich schon die Frage, wie du mit diesem Wissen, dass St. Pauli eigentlich keine Ambition hat, Fußball zu spielen, so wenig, und da kommt jetzt mein erster Erklärungsansatz und vielleicht auch mein erster kleiner Vorwurf, so wenig Offensivspieler, so wenig Offensivspektakel in deine Startaufstellung packen kannst.
Mhm.
Das ist eine sehr defensive ausgerichtete Aufstellung gewesen, ohne kreative Außenspieler, ohne wahre Offensivspieler, die wirklich nur das eine wollen und das ist Tore erzielen. Das hatten wir so wirklich nicht auf dem Platz, außer Orban, und das muss man sich schon fragen, das habe ich nicht ganz verstanden.
Ja. Ja, gerade auch eben diese Dreierreihe hier, Tohumschu, Kramaric, Bischoff, ist jetzt nicht schlecht, aber ob die wirklich zu diesem Gegner passt, schwierig, ist schon relativ statisch alles, ne? Und Orban ist ja auf der anderen Seite jetzt auch niemand, einfach auch wegen seiner Größe, der die hohen, langen Bälle festmachen kann. Der hat schon Stürmerqualitäten, aber natürlich jetzt nicht gegen großgewachsene Innenverteidiger. So dass es dann schon auch richtig war, in der 57. Tabakovic zu bringen, aber vielleicht zu spät. Ich habe da auch zwei Gedanken, ja, in der idealen Welt hätte natürlich ein Bülter starten müssen, wahrscheinlich noch nicht fit genug, aber vielleicht eben auch, wenn du schon nicht dieses kreative, dynamische hast, dann vielleicht direkt mit einem Tabakovic noch, der ja, harte Formulierung, ich weiß, gegen eine Zweitligamannschaft wie St. Pauli eigentlich ganz gut funktionieren müsste, weil wir haben es wirklich wahnsinnig beschissen gemacht. Aber was St. Pauli da gezeigt hat, kann jetzt auch wirklich kein Hamburger da super glücklich machen. Das hat auch mit Fußball wenig zu tun, zeigen auch die Zahlen. Denn neben dieser Torchance, neben dem Tor, hatte auch St. Pauli kaum Torchancen kreiert. Denn das Tor war ja quasi schon 1,0x-Goals.
Mhm. Ja, und was mir auch echt auffällt, wenn ich jetzt nochmal die Aufstellung mir anschaue, ist, ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass wir jemals ich kann mich wirklich gar nicht dran erinnern, ob wir jemals so eine im Schnitt langsame Startelf hatten.
Mhm.
Also da ist ja wirklich gar kein Tempo auf dem Platz gewesen. Weil, sagen wir mal ehrlich, für Bundesliga-Außenverteidiger sind selbst Kadarzabek und Jurasek relativ langsam. Also Der schnellste Spieler auf dem Platz war wahrscheinlich sogar Akpoguma. Nix gegen ihn, der ist wirklich flink. Aber der benutzt ja seine Geschwindigkeit für was anderes, nämlich meistens fürs Verteidigen. Aber wir haben keinen Hochgeschwindigkeits-1-gegen-1-Spieler auf dem Platz gehabt. Und klar, kannst du sagen, haben wir auch nicht viele zur Verfügung gehabt, außer Bülter, der dann früh kam, oder vielleicht ein Touré, der ja wirklich alles andere als eingeschlagen ist bis jetzt. Aber mir ist, ja, der Plan ist mir nicht ganz klar, wie du mit dieser Aufstellung diesen Tresor in Hamburg knacken wolltest. Weil ein Ansatz wäre gewesen, ne? Schnelle Spieler, Kramaric, der die irgendwie kreativ füttert, vielleicht doch mal einen Stach, dann außen ins 1 gegen 1 und dann irgendwie mal den Ball flach in die Mitte und einfach mal hoffen, dass jemand das Füßchen hinhält. Oder irgendwie Distanzschüsse oder was auch immer. Oder du gehst eben und sagst, wir wissen, wir kommen nicht weit vors Tor, wir machen eine Doppelspitze mit Tabakovic, so wie du es richtig gesagt hast. Aber diese Aufstellung mit einem Tohumcu, mit einem Kramaric, mit einem Bischoff, mit einem Stach und mit einem Becker, die, wenn wir mal ehrlich sind, alle 5 Sechser beziehungsweise Achter sind, habe ich nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt.
Ist natürlich auch ein Teil der Wahrheit, den sehen wir quasi auf der Bank, dass es jetzt nicht die krassen Alternativen gab, trotzdem, ja, schwierig. Und also wirklich, wirklich extrem bitter jetzt so rückblickend und sich auch nochmal anzugucken. Weil es ja nicht so, dass die Mannschaft nicht bemüht gewesen wäre. Ne? Aber wirklich mit einem Übergewicht an Ballbesitz wirklich so wenig Torgefahr hinzubekommen, ist schon auch eine Leistung und ja, extrem, extrem schwierig. Aber ich glaube wirklich, dass es bei uns von einzelnen Spielern ganz, ganz stark abhängt. Ich glaube, dass da zum Beispiel ein Fitter Bülter extrem viel verändert hätte.
Sie war ein Tenniswunderkind. Mit 13 erstmals auf der Profitour, mit 16 schon Olympiasiegerin. Doch mit 18? Verloren, verhaftet, am Tiefpunkt. Jennifer Capriati, ihr Aufstieg war atemberaubend, ihr Absturz umso tiefer. War es der gnadenlose Druck? Das System, das sie ins Rampenlicht drängte, oder hätte ihr Schicksal verhindert werden können? Tatort Sport, Jennifer Capriati, vom Goldrausch zum Drogenskandal. Hört rein, überall, wo es Podcasts gibt.
Ich glaube wirklich, dass es bei uns von einzelnen Spielern ganz, ganz stark abhängt. Ich glaube, dass da zum Beispiel ein Fitter Bülter extrem viel verändert hätte.
Ja, wir haben einfach zu viele Spieler auf dem Platz gehabt, die als, nicht so böse gemeint, wie es jetzt klingt, die aber als Beiwerk sehr gut funktionieren in der Bundesliga, aber die eben keine Spiele entscheiden. Und davon haben wir zu viele Spieler auf dem Platz gehabt.
Ne? Natürlich auch wieder so ein bisschen das Thema, die aktuelle Personalsituation, die ja nach wie vor eher mittel ist, muss man sagen.
Ist ja so, weil ne, auch ein Becker, ich freue mich für ihn, dass er sich festgespielt hat. Und dass er, der war ja ganz lang überhaupt nicht mehr auf der Bildfläche. Auf einmal absolut, ist er jetzt wieder Stammspieler. Er macht es bestimmt nicht schlecht. Und wir können froh sein, ihn zu haben, gerade auch eben mit diesen ganzen Verletzungen. Aber ich glaube, jetzt niemand denkt sich von uns, oh, Finn Ole Becker, der wird aber das Ding am Ende noch rausreißen. Ne? Also, du weißt, was ich meine.
Absolut, absolut. Aber auch hier, ne, es war ganz klar und ganz offensichtlich, Judges Hamaseku wieder eingeplant, hat sich dann wieder ruckzuck verletzt. Und auch ein Grisha Prömel, der ja schnell vergessen wird, fällt seit Urzeiten aus. Und da haben wir einfach nicht die nötigen Mittel, das zu kompensieren. Und klar, ein Dennis Geiger wäre fit gewesen für die Startelf, aber hilft in diesem Fall jetzt auch nicht weiter.
Nee, ist ja der gleiche Spielertyp, den wir da schon 5-mal stehen hatten.
Ganz genau.
Also, und es ist nicht so einfach, wie es jetzt klingt, ne? Also ich kann es auch verstehen, wir hatten Personalsorgen und es war wirklich ein wahnsinnig deprimierendes Spiel. Also sowohl für den Zuschauer, bestimmt auch für Orban und Kramaric und für Stach und für Bischof, die ja natürlich immer darauf drängen, auch irgendwie kreativ Lücken zu finden. Und es gab einfach kein Vorbeikommen an diesen St. Pauli, an dieser St. Pauli-Kette. Und ne, die gefährlichste Situation, die wir kreiert haben, war am Ende noch ein Fast-Eigentor. Also ich glaube, die Offensivspieler haben auch nicht gut geschlafen an dem Abend. Aber ja, irgendeine Lösung muss man finden dafür, dass man gegen wahrscheinlich spielerisch mitunter die schlechteste Mannschaft der Liga, warum man da überhaupt keine Lösung gefunden hat, irgendwas zu reißen.
Ja. Und gerade auch, weil es ja in den letzten Wochen durchaus auch mal funktioniert hat. Natürlich ist es auch so ein Punkt, dass St. Pauli schon sehr destruktiv spielt. Ne, also das war auf eine erschreckende Art und Weise ambitionslos. Umso krasser natürlich, dass sie gewinnen. Aber das haben sie natürlich in diesem Fall unserem Keeper zu verdanken, der eine Top-Saison spielt. Aber hier, ja, ich weiß nicht, wie würdest du das sagen? Überschätzt er hier seine fußballerischen Fähigkeiten? Ist er nicht aufmerksam genug? Überschätzt er die Schnelligkeit von Bischof? Mir ist schon klar, was er tun will. Aber auf Bischof wird halt einfach Druck gemacht und trotzdem spielt er ihn an. Ich habe es 10-mal gesehen und noch nicht ganz verstanden.
Ja, und es ist wirklich kurios, dass wir quasi Olli Baumann fast zur Hauptfigur dieser Folge machen müssen. Und zwar einmal im extrem Negativen und einmal im extrem Positiven. Absolut. Dass genau in der Woche, wo Olli Baumann einen Patzer macht, den er bestimmt seit Jahren in diesem Ausmaß nicht mehr gemacht hat, in dieser Woche reden wir auch halt über diese gigantische Neuigkeit für die Hoffenheim-Bubble. Kommen wir später darauf zu sprechen. Aber ja, hast du die Pressekonferenz gesehen nach dem St. Pauli-Spiel?
Nee, leider nicht.
Hast du auch nichts verpasst, war wahnsinnig uninteressant. Ilzer durfte sein Statement machen, was ja jeder Trainer nach dem Spiel macht. Jeder darf ja kurz das Spiel einschätzen. Ne? Hat er auch gesagt, wir haben keine Lösung gefunden, bla bla bla. Hat jetzt auch direkt nach dem Spiel keine Lösung dafür gefunden, warum das so war. Ist ja auch kein Problem, wird er bestimmt mit seinen Co-Trainern besprechen. Aber die einzige Frage, die er tatsächlich dann gestellt wurde. Und ansonsten saß er eigentlich 11 Minuten nur da und hat geglotzt, war, wie er eben die Situation rund um Olli Baumann einschätzt. Und dann muss ich jetzt sagen, ist nur meine Einschätzung, also seine Erklärung ist richtig. Er hat nämlich gesagt, es muss ein Wahrnehmungsfehler von Olli Baumann gewesen sein, dass er quasi einen Spieler, der da ringsum Bischof war, übersehen hat. Kann ich jetzt nicht einschätzen, vielleicht war das auch wirklich eine sehr schwierige Situation, muss ja alles schnell gehen. Dann dieses St. Pauli-Braun ist ja jetzt bestimmt auch nicht die auffälligste Farbe, gerade wenn im Hintergrund vielleicht irgendwie im Stadion was passiert. Sei es drum, ne? Das ist ja zumindest keine Signalfarbe. Es muss sich um einen Wahrnehmungsfehler gehandelt haben, da ist sich Ilzer sicher und hat auch gesagt, er ist auch sicher, wenn er nachher mit Olli Baumann darüber redet, wird Olli ihm das bestätigen, dass er einfach in dem Moment den Gegenspieler von Bischof nicht gesehen hat und dass er Bischof nicht mehr zugetraut hat oder ihn für schneller gehalten hätte, sondern dass er diesen Ball nie gespielt hätte, wenn er eben die Spielsituation richtig wahrgenommen hätte. So weit, so gut. Trotzdem muss ich sagen, und guck gern vielleicht mit dem Wissen, was ich dir jetzt gerade sage, nachher nochmal ganz kurz rein. Ist nur 30 Sekunden deiner Lebenszeit, wenn du hinspulst.
Ich schaue es gerade nochmal, ja.
Ich hätte mir gewünscht, dass Ilzer in dem Moment ein bisschen mehr Partei für Olli ergreift. Nicht, dass er es nötig hätte. Ist unser Kapitän, ist ein gestandener Bundesligaspieler, aber in dieser Situation, wo es ja ein Spieler jetzt eh nicht super leicht hat, ne? Er hat danach ja auch wieder gigantisch gehalten. Aber ich hätte mir so im Nebensatz ein, zwei Sätzchen gewünscht, so von wegen Wahrnehmungsfehler, schön und gut, passiert jedem, aber dann, über was reden wir hier eigentlich? Wir reden hier über Olli Baumann, unseren Kapitän, der seit 100 Jahren hier ist, der uns schon mehr Punkte gerettet hat, als Hoffenheim wahrscheinlich in der ganzen Bundesliga-Historie geholt hat. Ne? Bisschen so irgendwie sich schützend vor ihn stellen und sagen, ey, das ist Nationaltorhüter. Das kann jedem mal passieren. Und deswegen reden wir jetzt überhaupt nicht darum, dass er uns Punkte gekostet hat. Denn wenn jemand uns Punkte rettet, dann ist es Olli. Und deswegen stehen wir komplett als Mannschaft, als Trainerstab hinter ihm. Ich weiß, dass es so ist. Olli Baumann wird ja auch deswegen nicht gebencht und er wird ihm das privat sagen. Aber ich finde einen Trainer immer gut, der sich in solchen Situationen erstmal komplett schützend vor die Spieler stellt.
Stimme ich dir zu,
ja. Ja. Hat mir in dem Moment ein bisschen gefehlt.
Ist auch komisch, weil ich das irgendwie so normal erwartet hätte. Das ist ja so ganz typisch für Trainer. Aber gut, es natürlich gibt verschiedene mögliche Ansätze. Vielleicht auch einfach, dass Ilzer insgesamt so angepisst war, dass er jetzt da jetzt nicht die besten aller möglichen Antworten gefunden hat. Das würde ich auch verstehen. Ne? Erstens natürlich angepisst, weil der spielerische Ansatz, den sie ja mit Sicherheit entwickelt haben, überhaupt nicht funktioniert hat. Die Spieler auch nicht auf den Platz gebracht haben. Und dann, dass natürlich ein schon blöder Fehler dann auch noch den Punkt kostet, der ja am Ende doch wichtig hätte sein können.
Ne, verstehe mich nicht falsch, er hat auch nicht den Anschein, man hat auch nicht den Anschein gehabt, als wäre er sauer auf Olli. Sondern er hat es halt einfach sehr sachlich, sehr neutral eingeordnet, die Situation, ohne positiv oder negativ über Olli zu sprechen. Und trotzdem das nur meckern auf hohem Niveau. Hätte ich mir ein bisschen gewünscht, dass er da Olli ein bisschen den Rücken stärkt. Und mehr geht's eigentlich nicht. Weil, seien wir mal ehrlich, ein Trainer in der Situation, ein Trainer trägt die Verantwortung für die Leistung. Und Olli hat an dem Wochenende vielleicht in dieser Situation versagt. Aber ein Trainer kann mit Sicherheit nicht, und das tut er auch nicht, aber kann ja nicht ernsthaft dem Torwart die Schuld für die Niederlage geben, wenn quasi das Konstrukt, das der Trainer auf den Platz stellt, 0,2 Expected Goals gestaltet. Dann ist mit Sicherheit nicht Olli das Problem.
Ja. Also ihr könnt uns ja auch mal schreiben, wie ihr die Sache seht. Ich habe es jetzt wirklich gefühlt 40 Mal gesehen und ich stelle mir schon auch mehrere Fragen. Aber was auf jeden Fall spannend ist, ist, dass Olli Baumann dazu ja auch gefragt wurde. Jetzt nicht bei der PK, sondern in der Mixed Zone. Und weißt du, was er gesagt hat? Ich zitiere nochmal kurz. Also er hat erst gesagt, das war heute nicht gut genug von uns und dann später beim Gegentor hatten Tom und ich unterschiedliche Ideen. Das ist schlecht gelaufen. Okay. Also das heißt ja eigentlich, dass er das schon so spielen wollte, dass er aber mit was anderem gerechnet hat. Und meine Vermutung wäre, Punkt 1 vielleicht schon auch, dass St. Pauli dann nicht so aggressiv ins Pressing geht. Das tun sie schon, massiv, dafür, dass ja schon relativ Spielzeit gespielt ist. Und zweitens, dass halt Tom Bischof Standfußball spielt in dieser Szene.
Ne? Aber wie kann Bischoff mit drei Männern im Rücken die Situation denn bitte anders lösen? Das Einzige, was er in der Situation machen kann, außer er ist, macht eine Messi-Drehung in diesem Moment, was du natürlich im eigenen Strafraum eigentlich nie machen solltest, ins Dribbling gehen, ist prallen lassen. Und dann muss ihn Olli Baumann eh schlagen. Also warum schlägt er nicht direkt? Das verstehe ich nicht so ganz. Also ich glaube, wenn Olli sagen würde, ja, Wahrnehmungsfehler, den habe ich nicht gesehen, dann wäre er, glaube ich, besser bedient.
Schon möglich, ja, schon möglich.
Weil du kannst in keiner Welt, kannst du von Tom Bischoff verlangen, dass er diese Situation löst.
Nee, also ich würde auf jeden Fall sagen, die Entscheidung von Baumann war in diesem Fall nicht schlau. Gleichzeitig, ich gucke es mir gesagt zum 47. Mal an, Bischoff bietet sich hier eindeutig an, schaut dann über die rechte Schulter zurück und bewegt sich auch eindeutig auf Baumann zu und wird dann aber sogar langsamer in dem Moment, als Baumann beginnt, den Pass zu spielen.
Ja.
Nichtsdestotrotz, klar, ist es natürlich viel schwieriger, abzufangen, wenn einer von hinten angesprintet kommt in der richtigen Richtung. Also, ja, schwierig.
Obwohl aber es natürlich, und das muss ich auch wieder sagen, weil du jetzt sagst, er hat sich angeboten, das ist ja nochmal, das gibt es ja hier bis in die Kreisliga runter. Bis in die unterste Liga heißt es immer, ja, der hat sich doch angeboten, wenn du einen Fehler spielst. Ja, aber je höher du spielst, desto mehr soll sich jeder anbieten, um Lücken zu reißen, um Gegenspieler zu binden, auch wenn du nicht angespielt werden willst. Ne?
Da stimme ich zu. Ja,
das den ist Anschein richtig, das ist erwirken, richtig. Als würdest du den Ball wollen, ne? Hätte Baumann jetzt nicht den Ball zu Tom gespielt, zu Tom Bischoff, hätte es ja geklappt. Dann hat Bischoff ja ganz viele Spieler auf sich gebunden und woanders wären beispielsweise Lücken im Mittelfeld entstanden. Also die Hauptverantwortung für einen Fehlpass hat immer noch der Passende und das nicht stimmt. der sich anbietet.
Das stimmt, auf jeden Fall. Und da wird er sich, egal was er gesagt hat, trotzdem auch sehr drüber ärgern letztlich. Das ist auf jeden Fall mal sehr riskant war, das so zu versuchen rauszuspielen. Aber gut, letztlich muss man sagen, dass jetzt die letzten zwei Wochen eine ganz ungünstige Mischung waren. Aus einerseits schwacher Leistung, Unvermögen, aber natürlich auch ein bisschen Pech, was auf den anderen Plätzen los war. Und natürlich auch in dieser Hinsicht Pech, dass Baumann dann an dieser Stelle ausgerechnet diesen Fehlpass so spielt. Und wir dann auch überhaupt nicht mehr ordentlich wach werden. Das ist natürlich auch ein Teil der Wahrheit. Man weiß nie genau, ob nicht gewisse Aktionen doch starke Auswirkungen haben. Ne? Also ob wir nicht, wenn es noch 0-0 gestanden hätte, doch nochmal so ein bisschen aufgewacht wären, ist zumindest nicht ausgeschlossen. Und letzter Punkt vielleicht zum Thema Olli Baumann, bevor wir auf die positive Seite mal wechseln wollen kurz. Er hat ja trotzdem ein, zwei Dinger wirklich schön rausgefischt, wie man das von ihm kennt. Waren jetzt keine absoluten Top-Chancen, aber da war er dann wieder wach, denn in Summe, auch wenn es ein torarmes Spiel war und ein torchancenarmes Spiel war, hatte Pauli auch abgesehen von dieser Riesenchance noch weitere kleine Chancen und wir eigentlich quasi gar nicht.
Wir haben hochverdient verloren, das nochmal zu guter Letzt. Du hättest, wenn du genau jetzt auf die Situation eingehst, sogar dich nicht beschweren dürfen, wenn Kader Žabek einen Elfmeter gegen sich bekommt, weil er einmal einfach
den Gegenspieler,
er klammert zu lange und hart zu sagen, aber ich neige zur These, wenn das kein St. Pauli-Spieler gewesen wäre, sondern ein Harry Kane, dann wäre dieser Elfmeter auf jeden Fall gegeben worden.
Ich weiß aber auch gar nicht, ob sich St. Pauli danach beschwert hat. Wurde reklamiert, weißt du es noch?
Ich meine schon, dass der Spieler, der zu Boden ging, der ist ja dann auch zum Kopfball gekommen. Ne?
Also genau, eben.
Dann muss man diese Szene doch also wirklich checken, vor Augen haben. Checken. Ja, vielleicht hat es da auch an Cleverness gefehlt und St. Pauli hat sich eben nicht so arg beschwert, wie es ein Harry Kane gemacht hätte. Mhm. Weil sobald ein Harry Kane in der Weltklasse, wo er sich befindet, merkt, da zupft jemand, dann geht der gar nicht mehr zum Kopfball, sondern nimmt sofort das Foul an. Ne? Mag sein, trotzdem, wenn da auf den Punkt gezeigt wird, bin ich der Letzte, der sich beschwert.
Absolut. Und dann beenden wir doch die Folge mit dem Positiveren und bleiben bei Olli Baumann, denn man kann es eigentlich so sagen, die TSG Hoffenheim hat zum ersten Mal eine deutsche Nummer 1 in ihren eigenen Reihen. Hat dich das überrascht, diese Bekanntgabe von Nagelsmann, dass Baumann die Nummer 1 erhält und auch beide Spiele machen wird für die Nationalmannschaft?
Tatsächlich ja. Auch wenn ich jetzt mittlerweile gelesen habe, beispielsweise beim Kicker, dass wenn man sich näher mit der Thematik befasst hat, dass es relativ klar war, dass Baumann im Vergleich zu Nübel die Nase leicht vorne hat. Es hat mich trotzdem überrascht und trotz TSG-Brille und Olli Baumann-Brille und auch der Meinung, dass Olli Baumann Stand jetzt vielleicht der konstantere ist.
Ja.
Ich bin immer noch ein bisschen perplex über diese Entscheidung. Weil du hast einfach eine wahnsinnig alte Torhütergarde hinter dir, ne? Mit Ter Stegen, mit Neuer und so weiter. Ter Stegen auch nicht mehr der Jüngste, der ja eigentlich gerade die Nummer 1 wäre, wenn er nicht verletzt wäre. Und anstatt zu sagen, okay, du hast mit Ter Stegen quasi jetzt quasi eine verletzte Nummer 1, der auch schon alt ist, wo du auch schon langsam gucken musst, wer den ersetzt, warum gehst du nicht jetzt schon auf den jüngeren Kandidaten mit Nübel, weil, sind wir mal ehrlich, in der Leistung, das sind Nuancen. Ich weiß nicht, warum er sich dafür Baumann entschieden hat, vielleicht wegen seiner Zeit bei der TSG von Julian Nagelsmann, aber das sind, wenn überhaupt, sind es Nuancen. Warum nicht jetzt schon Nübel die Chance geben, weil wenn Nübel sich festspielt und es gut macht, dann kommt aufgrund des Alters von Nübel Ter Stegen gar nicht mehr zurück ins deutsche Tor und tritt vielleicht sogar zurück. Wäre ja gar nicht schlecht, wenn Nübel sich rauskristallisiert als hervorragender Torhüter, ne? Ja, weil, sagen wir mal ehrlich, ich glaube nicht, dass Baumann, wenn ein Ter Stegen wieder fit ist, Ter Stegen standhält.
Nee. Aber Nübel wahrscheinlich auch nicht. Man darf ja nicht vergessen, so mau unsere Saison läuft, ein Alexander Nübel muss auch fortwährend hinter sich greifen. Und der VfB ist in einer ganz schlechten Phase aktuell.
Stimmt schon. Aber so, ja, oder vielleicht ist es auch wirklich so ein bisschen taktisch. Er denkt, Baumann hat jetzt gerade aufgrund seiner Erfahrung oder vielleicht auch seiner Qualität im Spielerischen leicht die Nase von. Ja, Deswegen mache ich es jetzt so, mache Baumann zur Nummer 1. Und wenn ich Baumann zur Nummer 1 gemacht habe, dann ist das Geschrei, wenn Ter Stegen zurückkommt und die Nummer 1 wieder wird, auch nicht so groß. Weil Nübel hätte wahrscheinlich den Anspruch, die Nummer 1 zu bleiben. Baumann vielleicht nicht.
Ist nicht ausgeschlossen, ja.
Und, aber das ist jetzt nur Spekulation. Ich finde es trotzdem grandios. Ich finde es also unbegreiflich. David, wir haben hier vor einem halben Jahr, haben wir noch darüber geredet und haben Langzeitwetten über Döner gemacht, ob in der Ära Nagelsmann Olli Baumann überhaupt jemals eine Minute im deutschen Tor stehen wird. Absolut. Und jetzt reden wir darüber, dass Olli Baumann, wenn auch nur für kurze Zeit, die fucking Nummer 1 der deutschen Nationalmannschaft ist.
Absolut grandios, ja.
Ja, das ist insane, wirklich. Das ist nicht in Worte zu fassen. Und freut mich auch unfassbar für ihn, weil es auch beweist, dass er jetzt dafür belohnt wird, so lange überall mit hingereist, ohne je dafür belohnt zu werden. Und seine Ausdauer hat sich jetzt bezahlt gemacht.
Ja, er hat sich da ja auch massiv den Arsch platt gesessen als Nummer 3 zeitweise, dann als Nummer 2. Eigentlich seit Beginn der Corona-Pandemie war er ständig mit der Nationalmannschaft auch unterwegs, ohne dafür belohnt zu werden. Also vielleicht gibt's Karma doch. Und ja, die genauen Gründe da herauszufinden ist natürlich schwierig. Sicherlich geht's da natürlich auch so ein bisschen dann einerseits vielleicht um Trainingsleistungen, aber vor allem, ich glaube, wenn es so krass um Nuancen geht, und ich glaube, da muss, wenn man ehrlich ist, jeder zugeben, dass jetzt ein Nübel nicht die viel schlechtere Wahl gewesen wäre, geht es vielleicht tatsächlich auch um charakterliche, menschliche Aspekte. Und ich habe schon das Gefühl, wenn man ihn so beobachtet und sich lange mit der TSG beschäftigt, dass so ein Olli Baumann in der Kabine menschlich, aber auch so als Führungspersönlichkeit eine sehr wichtige Rolle spielt und da, ja, vielleicht ein sehr, sehr gesundes Klima schaffen kann. Und ja, er kommt mir auch immer so vor, wir beobachten ihn jetzt ja wirklich seit 10 Jahren bei der TSG. Das ist ja wirklich natürlich in erster Linie überhaupt keine Skandalnudel, gar nicht, aber auch niemand, der sich zu irgendwelchen Aussagen hinreißen lässt, die jetzt irgendwas suggerieren würden von wegen, okay, der stellt sich selbst über die Mannschaft. Also das ist wirklich jemand, der so, ohne jetzt ein zu krasses Loblied singen zu wollen, so die Fußballertugenden eigentlich in Perfektion verkörpert.
Vollprofi, ja.
Und ja, Baumann Vollprofi.
Baumann bringt auf jeden Fall Ruhe ins deutsche Tor und vielleicht ist es am Ende auch so ein bisschen die Entscheidung gewesen. Wir sind ja gerade so ein bisschen in einem deutschen Nationalmannschaftsumbruch, ne? Viele junge Spieler, die jetzt auch nominiert sind, wo sich so ein bisschen rauskristallisieren muss, wer jetzt neben Kimmich vielleicht so von den Älteren auch mal das Kommando auf dem Platz übernehmen, weil es ja einfach, ja, mittlerweile schon eine ganz andere Nationalmannschaft ist, wie noch vor ein paar Jahren. Und vielleicht wollte er da einfach einen Spieler, der es wirklich seit Jahren auf Bundesliga-Niveau gewohnt ist, auch als Torwart Verantwortung zu übernehmen und ein Spiel zu führen. Ne? Kann ja auch ein Punkt sein.
Absolut. Also wirklich, das ist sicherlich die Meldung der Woche, trotz allen dunklen Wolken, die gerade über dem Kraichgau aufziehen, wie es Olli Baumann selbst formuliert hat. Aber auch wenn die Stimmung so ein bisschen gekippt ist, auch bei uns selbst, diese 6-Punkte-Puffer sind wirklich noch relativ komfortabel, wenn wir uns angucken, was sowohl wir selbst als auch die anderen Teams, die da unten drin stehen, bisher so auf den Platz gebracht haben. Was uns aber auf jeden Fall bevorstehen wird, das würde ich jetzt aber heute nicht mehr besprechen, habe ich jetzt aber in verschiedenen Medien gelesen, dass der TSG im kommenden Sommer ein großer, großer Umbruch anstehen wird. Mhm. Und vielleicht wollen wir die Folge mit so einer kleinen Speed-Rubrik beenden. Und du kannst ja mal versuchen, ganz spontan aus der Hüfte geschossen, du weißt von nix, mal 3 Positionen oder 3 Personen zu nennen, bei denen du sagen würdest, okay, da muss jetzt was geschehen. Da muss jetzt irgendwie ein Umbruch erfolgen. Da fällt dir doch bestimmt direkt jemand ein.
Flügel, offensiv. Mhm. Einfach haben wir niemanden und fehlt es auch einfach in der Breite. Da musst du jetzt einfach mal so langsam mit jemandem gehen. Von mir aus auch, wir geben so viel Geld aus. Wir reden jetzt nicht mehr darüber, dass wir den alten Weg gehen. Wir geben einfach viel Geld aus. Da darf jetzt einfach nicht mal 10 Millionen für so ein Touré ausgegeben werden. Da muss ein Hochkaräter her für die rechte Seite, für die linke Seite, wo du weißt, dass der auf diesem Niveau funktioniert. Gerade auch im Hinblick darauf, dass Tom Bischoff uns verlassen wird. Dann tatsächlich auch vielleicht ein, ja, ich hoffe, dass Stach uns noch lange erhalten bleibt. Ich halte es aber auch nicht für unmöglich, dass der uns im Sommer verlässt. Dann brauchst du natürlich auf jeden Fall auf der 6 was Ordentliches. Und für mich ist tatsächlich, auch wenn Østigard das wirklich gut macht, die Innenverteidigerposition immer noch eine wahnsinnig wackelige Angelegenheit.
Ja, ja. Das ist, glaube ich, sehr, sehr fraglich. Zum Beispiel liest man jetzt auch, dass man trotz dessen, dass er gewisse Ansätze gezeigt hat, Nsocki auf jeden Fall loswerden will und im gleichen Atemzug Østigard unbedingt behalten will. Und ja, das vielleicht kommt sogar noch eine größere Rochade rein. Ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass man mit einem Akpoguma oder mit einem Ranac gegebenenfalls auch nicht weitermachen will. Ja. Gleiches gilt vielleicht fürs Mittelfeld. Er hat sich zwar wieder reingekämpft, aber so wie es jetzt gerade läuft, ist vielleicht auch für einen Samaseku wieder Schluss, einfach auch aufgrund des Alters. Wird nächstes Jahr 30. Aber ich kann mir das tatsächlich auch sehr, sehr gut vorstellen, dass wir nächstes Jahr uns auf einen noch deutlich anderen Kader einstellen müssen als aktuell.
Genau, dass gerade so sehr viele Ergänzungsspieler, die uns eben seit Jahren begleiten, dass für die dann mal Endstation ist und dass die sich überlegen müssen, ob sie vielleicht bei einem schlechteren Team mal Stammspieler werden wollen oder, keine Ahnung, irgendwie ins Ausland gehen. Ne? Mag ich jetzt in aller Kürze nicht zu bewerten, wie ich das finde, ne? Weil hat natürlich sein Für und Wider. Auf der einen Seite könnte es natürlich auch besser sein mit diesen ganzen Ergänzungsspielern, die es eigentlich nicht so richtig schaffen. Auf der anderen Seite weißt du natürlich auch, was du an ihnen hast. Und du darfst nicht vergessen, es sind halt alles Menschen. Das heißt, wenn du auf einmal da 10 neue Leute in der Kabine hast, ja, weiß ich nicht.
Auch ein Risiko, genau.
Ist immer, immer ein Risiko. Und gerade nach der Saison, wo wir ja schon viel Umbruch drin hatten, ja, sagen wir mal so, unser Risiko wurde bis jetzt in dieser Saison noch nicht so belohnt. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Darüber reden wir, wenn es soweit ist. Und für jetzt würde ich sagen, David, wir haben die Folge angefangen und gesagt, wir müssen als Experten in Vorkasse gehen. Deswegen für die ganzen X-Leute, die das gerne hören wollen, wir müssen uns jetzt festlegen, mal nochmal auf eine Prozentzahl. Wie weit würden wir jetzt runtergehen? Was habe ich gesagt? Ich habe 99% gesagt.
Ich glaube, 97% hast du gesagt.
Genau, du 90% oder sowas, ne? Mhm. Okay, jetzt Wir versuchen es nochmal. Wie würden wir jetzt aufgrund der neuen Situation die Situation bewerten? Ich sage nur eins zu viel. Wir haben ja unser Restprogramm schon gesagt. Wir haben ein sehr schweres Restprogramm. Ich habe jetzt nur mal spaßeshalber geguckt. Beim VfL Bochum beispielsweise. Die spielen am 32. Spieltag noch gegen Heidenheim. Und am 34. Spieltag spielt Bochum gegen St. Pauli. Also das Bochumer Restprogramm wird tendenziell immer leichter und unseres immer schwieriger. Nur das als Wissen.
Das ist grundsätzlich eine Katastrophe, ja. Und ich würde schon ein bisschen runtergehen, aber jetzt auch nicht total krass. Ich bin bei 80, denke ich.
Ja, ich würde auch nicht tiefer gehen, stand jetzt als 85, weil ich immer noch sage, der Puffer ist schon, natürlich im Abstiegskampf kann am Ende alles passieren, ne? Gerade sowas wie Bochum schlägt Bayern, aber der Puffer ist schon gigantisch. 6 Punkte sind jetzt auch nicht so wenig, das muss Bochum erstmal schmelzen und ich glaube jetzt auch nicht, dass wir gar keine Punkte mehr holen. Ne, da werden vereinzelt ein paar Pünktchen werden reichen, dann ist die Saison am Ende vom Tag trotzdem sehr scheiße für uns gelaufen, aber ja, es wird vermutlich reichen, da gehe ich schon sehr stark davon aus.
Gleichzeitig ist diese Hoffnung jetzt nach diesen beiden Spielen auf ein bisschen Anschluss Richtung Mittelfeld, die ist auf jeden Fall dahin. Ne, also zu das Bremen, Dortmund ist... da ist es zerschnitten. Hätten wir da gepunktet jetzt, wären wir da sogar einigermaßen dran. Aber davon können wir uns verabschieden. Das wird auf jeden Fall am Ende der Saison bitter aussehen in der Tabelle. So oder so.
So sieht's aus. Wir wissen jetzt schon, wenn wir uns am 34. Spieltag angucken und wir sind Tabellen 15. So hart wie es klingt, dann müssen wir trotzdem ein Bierchen trinken und darauf anstoßen und uns freuen. Ist leider so.
Und dann, sehr, sehr wahrscheinlich doch einiges anders machen ab dem Frühsommer. Aber wir hoffen natürlich sehr, dass diese 6 Punkte reichen. Ihr könnt uns auch gerne eure Einschätzungen schicken, bezogen auf den Klassenerhalt. Und ansonsten vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Gespräch, Jonas. Und wir hören uns bald wieder.
Ciao, ciao, macht's gut.
Hoffefunk, der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude. Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.